habe ich dann auch nochmal neugierig gefragt, wen habe ich denn so vor mir? Und das Interessante war für mich wirklich, dass es nicht Detailarbeit ist, wie Sie in Ihrer Arbeit an der Hochschule in Jena machen, sondern tatsächlich ein sehr breiter Ansatz. Und zum Beispiel sagen Sie da auch nochmal kurz was zu, weil Sie aus einem sehr breiten Blickwinkel eigentlich Ihrer Professur auf das Themenfeld schauen. Und ich habe mir dann sagen lassen, es ist schon so, dass wir jetzt erst nochmal in einen Gedankengang mitgenommen werden und durchaus mit einem Exzerpt, das auch einige Blätter sind, wie ich sehe. Aber ich wollte sagen, wir merken ja einfach, ne, wenn es eine Zeit ist, dann jetzt machen wir mal einen Cut oder wir, das werden wir beide mitkriegen. Und wir werden uns das auch merken lassen. Und dann gehen wir einfach entsprechend auf das, was bis dahin zum Thema geworden ist, ein. Wollen wir es so machen?
Wir versuchen es mal.
Wir versuchen es so. Genau.
Wir versuchen es mal so. Also auch
ich gehe mal an den Rand.
Einen guten Nachmittag. Ich kann mir nun in der Tat nicht vorstellen, dass ich auch nur willens von der Fähigkeit will ich schon gar nicht mehr sprechen. noch einen langen Vorteil, und ich hatte ja wirklich 25 Seiten vorbereitet, aber anzuhören, also ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich jetzt, jetzt muss ich es aber so sagen, mit uns gemeinsam umgehe, weil ich jetzt auch noch ganz kurz gegessen bin. Ja, also das wäre jetzt eigentlich das, also um ganz offen zu sein, ich hätte jetzt natürlich Lust, am liebsten natürlich mit Stenakis zu streiten, aber ganz offen gestanden, da bin ich hier ein bisschen, tendiere ich zu der Auffassung, die der eine Kollege da formuliert hat, man kann nicht so recht mit ihm streiten. Das ist also tatsächlich eine etwas schwierige Konstellation. Vielleicht diese zwei Anmerkungen zum Dialogischen, weil das jetzt aber auch gebracht hat. Das Problem ist ja zumindest im Blick auf Schulen, dass eigentlich Schulen, wenn man sich es recht überlegt, sind, ich spreche jetzt vatikanisch, immer dogmatisch. Die müssen das sein, weil sie am Ende ja tatsächlich so etwas wie Wissen, Weltwissen zugänglich machen müssen und das ist gültiges Wissen. Also das ist im Übrigen auch ein Problem bei Fröbel. Ich bin mir ganz sicher, Fröbel hätte sich auf so eine Vorstellung von Dialogischen nicht eingelassen, weil er schlicht gesagt hätte, es sind Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, war ja mathematisch hoch überzeugt auch, da kommen wir nicht raus. Und ein Stück weit ist es auch durchaus, aber das kennzeichnet auch menschliches Leben, ist ein Stück weit auch sowas wie frisst und stirbt oder stirbt. Also ich denke, man darf sich damit nichts vormachen. Alle institutionalisierten Prozesse des Erwerbs von Wissen sind an die Vorstellung gebunden, dass es gültiges Wissen ist und sei es auch nur momentan gültiges Wissen. Und da kommen wir nicht raus. Also das ist ein Stück weit auch nicht verhandelbar. Wir beginnen dann vielleicht irgendwann mal, so hätte Schleiermacher argumentiert, nicht auf der Ebene der Universität, sondern auf der Ebene der Akademie können wir uns den Luxus erlauben, mal darüber nachzudenken, wie kommt eigentlich so etwas wie Wissen zustande? Können wir tatsächlich beliebig verfügen darüber oder sind es die großkopfigen Scherten oder wie auch immer man sie nennen will, die dann wie Paul Feierabend, Sie wissen ja, wo der Satz zustande gekommen ist, anything goes, der wird eben immer zugeschrieben. Er ist auf der Toilette der ETH in Zürich zustande gekommen. Feierabend hatte es etwas schwierig, kann ich nicht ins Detail gehen, aber hat dann deutlich gemacht, ja, als Wissenschaftstheoretiker, und da war in der Auseinandersetzung mit einem ganz anderen berühmten Wissenschaftstheoretiker, nämlich Karl Raimund Popper, da können wir uns drüber streiten, wie Wissen zustande kommt. Aber für die Einführung in das alltägliche Leben, für die Lebensbewältigung, da gibt es einen Bereich, wo es dann eben nicht zur Disposition steht, bei aller Überlegung dass, und Hinterfragen enorm klug und fragen kritisch nach. Aber ein Stück weit müssen wir sehen, dass Schule zumindest tatsächlich dogmatisch ist, den Wissensstand ihrer Zeit zugänglich macht, verkündet macht, und jetzt kommt noch was ganz Hässliches dazu, und das ist auch überhaupt nicht dialogisch, am Schluss prüft. Das ist eben übrigens auch der Unterschied zwischen Schule und ich denke tatsächlich auch Elementarpädagogik, weil wir da anders ticken. Ich mache noch den Satz fertig und irgendjemand muss sich dann erinnern, dass ich an dieses Ding da gehen soll. Also das in dem elementarpädagogischen Bereich tatsächlich mehr noch das Suchende, Forschende, aber eben auch immer wieder Stücke oder Elemente des Lebens sind, die ja eben nicht dem Dialog freigegeben werden können, es sei denn, die Kinder fragen wirklich nach. Der große Unterschied ist nun, und deswegen bin ich persönlich, das ist jetzt wirklich, das ist das Privileg, dass ich da vorne stehe.
Ja, Soundboot, ne? Sie nehmen jetzt ein hohes Risiko an, denn das ist schon so politisch, was Sie jetzt sagen. Dass
natürlich,
ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ich
so würde ich ja nicht sagen. Also, wir sind mit der Thematik eigentlich drin. Jetzt habe ich aber meinen Faden verloren. Toll, wunderbar, das kommt bei mir in Schweden. Nein, also deswegen bin ich nicht so ganz glücklich darüber, dass der elementarpädagogische Bereich, oder wie wir ihn nennen wollen, sozusagen zum Bildungssystem übergegangen ist. Weil wir uns über eins im Klaren sein müssen, Schulen haben auch, neben vielen anderen, also bitte mich nicht, nicht sozusagen darauf fixiert. Schulen haben die Aufgabe der Leistungsbewertung, der Selektion und der Allokation. Das ist ihre gesellschaftliche Funktion. Und da können wir uns in der Didaktik sagen, Dialog ist alles wunderschön, aber das ist ein Stück weit, jetzt an dem ganz bösen Ausdruck im Mund, das ist auch ein bisschen Verarschung von Kindern, weil getan wird, es ist dialogisch, aber im Test ist dann gar nichts mehr Dialogisches. Funktioniert nicht. Während die anderen Bereiche, die wir haben, tatsächlich die sozialpädagogischen Bereiche ja ganz und gar nicht auf Selektion eingerichtet sind, sollten. Wir tun es inzwischen leider auch. Aber sie sind integrativ, sie sind fallbezogen, sie sind nicht darauf bezogen. Kein Sozialpädagoge sollte das jemals sagen dürfen. Menschen mit anderen zu vergleichen, um Hierarchien zwischen Menschen in ihrem Leistungsvermögen festzustellen. Das ist die Differenz. Deswegen bin ich immer so ein bisschen, tendiere ich das so, den Elementarbereich eher als sozialpädagogischen Bereich und dann tatsächlich auch politisch in anderen Ressorts zu sehen. Aber Sie hatten sich gemeldet, wenn ich jetzt mit dem nackten Finger auf Sie zeigen darf.
Ja, ist kein Problem. Also ich hatte so zwei Gedanken. Also im Dialogischen ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass man mit einem Kind zu dem Punkt kommt, weil das eben so ist. Und man im Dialogischen feststellt, ja, so ist das halt. Da kann ich jetzt nichts dran ändern und du nicht und das ist so. Also man kann ja einen Dialog führen und auch als Erwachsener nicht allwissend sein und dann ist man da halt und das ist auch Lebenswelt und Lernerfahrung. Und zum Abmessen von Leistung gibt es ja auch gut Schulformen, die mit Selbstüberprüfung Leistung abrufen oder wo Kinder sich selber einschätzen, wo stehe ich denn gerade, wo will ich noch hin, was fehlt mir dazu. Also nur weil wir dieses eine Konzept gerade so haben, muss das ja nicht so bleiben.
Also dazu aber zwei Antworten. Die knallharte philosophische lautet schlicht und einfach, wenn ich Dialog ernst nehme, dann kann es nicht sein, oder, nein, ich will es vorsichtiger formulieren, Denkanstoß, das ist ja immer so, dann muss ich irgendwelche Möglichkeiten und Verfahren finden, wie es gemeinsam möglich ist, einen Dialog sozusagen abzubrechen und genauso wie Sie es formuliert haben, sozusagen mit der lebensweltlichen Realität und Brutalität konfrontiert zu sein. Und das muss noch was Gemeinsames sein, sonst fallen wir aus dem, sozusagen logisch gesehen, aus dem Modell des Dialogs heraus. Und das Problem, was ich habe, ist, dass wir so weit eigentlich nicht sind, sondern wir haben immer wieder ein hierarchisches Denken. Wenn wir das rauskriegen, und da denke ich, ist das, was Stenakis mal angedeutet hat, dass wir tatsächlich eine andere pädagogische Vorstellung im Kopf entwickeln. Denn das wäre die Voraussetzung. Aber, jetzt kommt mein zweites Argument, und das ist auch das bisschen, was sich bei Stenakis jetzt irritiert hat, ist, die Realität sieht so anders aus. Also, ich habe manchmal das Gefühl, wir werden alle zu Zynikern erzogen. Auf der einen Seite haben wir tolle Modelle und in der Sache ist es ja völlig richtig zu sagen, wenn Kinder etwas entdecken wollen, wenn Menschen überhaupt etwas entdecken wollen, wenn sie etwas begreifen wollen, wenn sie sich über die Welt verständigen wollen, dann funktioniert das nur dialogisch. So ist die Menschheit wahrscheinlich tatsächlich am Leben geblieben, sonst wird es uns gar nicht geben. So, das ist die eine Einsicht. Die andere Einsicht, die man aber leider genauso nüchtern sagen muss, und deswegen sage ich, wir sind Zyniker, die Schulwelt, mit der wir gegenwärtig konfrontiert sind, und zwar weltweit konfrontiert sind, ist eine Welt der Standardisierungen, der Tests, der Prüfung von gültigem Wissen, der Durchsetzung von Normen, der Durchsetzung von Selektionen. Da wird zwar immer wieder gesagt, ja, wir Heterogenität, aber das ist eine Lachnummer, Entschuldigung. Oder Inklusion, das ist eine Lachnummer. Am Schluss steht der standardisierte Test, und der Test besagt, wer ihn nicht geschafft hat, jetzt kommt die freundliche Version, der soll weiterhin gefördert werden. Wenn Sie aber genauer hingucken, sagt irgendjemand von der Seite der Finanzen, tut uns leid, uns fehlen die Personalmittel dafür. So, also das, ich habe da ein bisschen ein Problem. Jetzt muss man fairerweise auch wiederum dazu sagen, das sind zwei Seelen in meiner Brust. Die eine ist sozusagen die soziologische, die hinguckt, wie die Welt schrecklich ist. Und die andere ist die pädagogische. Und bei der pädagogischen bin ich ganz bei Ihnen. Aber ich sehe nicht mehr so... Bitte?
Entschuldigung, es gibt Mittelwege. Man kann ja nicht nur das eine, aber es ist viel zu weit.
Ich habe sogar Meldungen, das ist so motivierend. Ich habe Christian Preisinger sich gemeldet, Herbert Mörsberger. Sind wir jetzt schon mitten im Thema drin.
Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben. Es gibt wirklich die Mittelwege. Und das sind Mittelwege, aber die sehr viel von uns verlangen. Das muss man dazu sagen. Das geht nämlich nur über die Personen. Und das sind die Mittelwege, aber da bin ich gern, bin froh, wenn mir jemand sagt, das ist falsch. Es sind die Mittelwege, die ich bezeichne als Grassroots Strategies. Also Graswurzelstrategien.
Quatsch. Gucken Sie mal die Laborschule an. Ja?
Aber das ist genau der Punkt.
Ja, muss ich tatsächlich gucken, es gab wirklich Meldungen.
Ja, aber ich meine, das kann man doch nicht einfach so in den Raum tuten, dass das Schulsystem so und so und so ist. Also in der Realität, auf die Sie sich ja beziehen, als Soziologe, gibt es das.
Ja, da würde ich Ihnen aber insofern gleichzeitig auch widersprechen, nämlich, was tun wir denn? Wir gucken auf die Laborschule und sagen, toll, wunderbar, ja, das ist ein Best-Practice-Modell. Aber ist es die Realität? Ist es das, was wir sozusagen in der Breite haben? Und deswegen, da sind wir, glaube ich, gar nicht jetzt im Dissens. Ja, oder vielleicht doch, muss man gucken. Ich denke, natürlich gibt es die Modelle. Ja, es gibt einfach, aber wirken sich diese erfolgreichen Modelle aus? Die wirken sich aus, und das war ja mein erstes Argument in dem Zusammenhang, für die Einzelnen, die dort gewesen sind, aktiv Lehrer, Schüler, die das erlebt haben. Aber wir bleiben dabei, dass... Da bin ich nicht optimistisch, aber vielleicht sind Sie optimistischer, dann ist gut, freut mich. Ich glaube, es bleibt bei diesem Modellcharakter, ein Modellcharakter, auf den man hinguckt, und in der großen Masse wirkt es sich nicht aus. Und ich denke, wir sollten uns da auch überhaupt nichts vormachen. Das ist im Elementarbereich genauso. Wir haben hoch tolle Kindergärten, hoch erfolgreich, die wirklich eine gute Welt für Kinder und Erzieherinnen und Erzieher sind. Aber wenn wir auf das Ganze gucken, und jetzt machen wir uns bitte nichts vor, Sie, die hier sind, ja, das sage ich jetzt mal so schleimig, ja, Sie repräsentieren doch nicht die Mehrzahl der Kindergärten. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Und wenn ich dann gucke und tatsächlich systematisch auch forsche, dann zeigt sich eine ganz andere Realität, das ist übrigens in allen pädagogischen Bereichen. Das sind Kindergärten.
Das traue ich mich mal.
Ja,
kurz.
Sie müssen,
darf
Sie
ich Sie unterbrechen? Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir lassen mal mehrere zu Wort kommen und gucken einfach mal, was Sie in der Zwischenzeit hier im Raum an Themen geschaffen haben. Christian Reisen hatte ich jetzt als Erste, ich habe Sie gesehen.
Also zu einem Teil teile ich Ihre Ist-Analyse von der Majorität der deutschen Schulen. So, also, ne, und auch die Prinzipien, auf denen Sie hier ausgewählt
sind, Sie
Positionsbestimmung. Und Selektion. Aber meine Konsequenz, die ich daraus ziehe, ist eine völlig andere und die knüpft dann eher da an. Also zu gucken, was haben wir auch an alternativen Modellen. Und ich will jetzt nochmal versuchen, rückzubinden an unser Thema Fröbel. Ne? Ja. Subjektstellung des Kindes, Lernen in Sinn und Bedeutung zusammenhängen. führt weit über das Verständnis von Lernen als reproduktive Ansammlung von Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten hinaus. Es geht um Positionsbestimmung in der Welt. Und da passt das dialogische Prinzip genau hin und muss es auch sein. Es geht ja eben nicht nur um Wissensbestände, die instruiert und gelernt werden, sondern es geht auch immer darum, dass sich die Person positioniert in der Welt und dabei muss sie auch Teilhabe haben an der Auswahl der Wissensbestände, die ja insgesamt so komplex und riesig sind, dass keine Schule dieser Welt das in Vollständigkeit abbilden kann. Da sind wir uns auch alle einig drüber. Also ist doch dieser Handlungsbezug und der Lebensweltbezug von Wissensbeständen etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir das Politische bei Fröbel heute ernst nehmen möchten. Ja.
Darf ich noch die Antwort von Heiner Nürnberg gesehen?
Also in Anschluss an das, was Christa Preising jetzt gesagt hat, stellt sich mir einmal bei dem, was ich jetzt von Ihnen gehört habe, aber auch schon auf dem Hintergrund dessen, was wir gestern und heute gehört haben, die Frage, wie gehe ich eigentlich methodisch daran? Und mir hilft immer weiter, wenn ich auch schon mal bei der Betrachtung der Realität zu pessimistischen Gefühlen neige. Wenn ich dann aber mich anstrenge und die Situation von vor 30, 40 Jahren mir vor Augen halte und die vergleiche mit der heutigen Situation, dann sehe ich doch eine deutliche Entwicklung, und zwar sowohl im Elementarbereich, also im Kleinkindbereich zwischen Geburt und Schulpflicht, als übrigens auch im Schulbereich. Die Laborschule Bielefeld wird genannt, es gibt ja eine wachsende Zahl oder eine gewachsene Zahl von Modellversuchen, die zum Teil utopisch gingen. Von daher haben Sie als Soziologe natürlich recht, dass das Bild der Realität führt dann zu diesen eher pessimistischen Einschätzungen. Aber diese pessimistischen Einstellungen stimmen mich dann wieder etwas optimistischer, wenn ich mal einen etwas größeren Zeitraum in den Blick nehme und bestärkt mich eigentlich in unserem gemeinsamen Bemühen, es lohnt sich doch, wenn es noch so kleine Schritte sind, dass sich das weiterentwickelt und man geht das dialogische Prinzip sowohl im Elementarbereich als auch im Schulbereich.
Nur zwei Punkte. Erstmal, ich bin vor allem Pädagoge, bitte, ganz klar. Ja, da muss ich schon mal darauf investieren. Und das zweite, aber das, was Sie beschreiben, ist aber genau das, was ich meine mit diesem Grassroots Strategy. Also ich habe nicht die Hoffnung, das ist vielleicht der Punkt, der dezent erscheint, ich habe nicht die Hoffnung, dass wir auf der Systemsteuerungsebene, dass wir hier eine Veränderung erreichen, so wie wir sie uns wünschen würden. Und da bin ich sehr viel pessimistischer als Sie. Und zwar aufgrund der Entwicklungen in den letzten zwei Jahrzehnten. Ich denke nämlich, dass wir sogar in den vergangenen 70er Jahren beispielsweise, also auf der Systemebene, sehr viel mehr offene Fenster hatten und Gestaltungsräume hatten. Aber ich bin mir bis heute nicht im Klaren darüber, warum eigentlich immer von der gescheiterten Bildungsreform gesprochen wird, weil wenn wir nämlich harte Indikatoren nehmen, ist die Bildungsreform damals gar nicht gescheitert. Wir haben eine erhebliche Erweiterung der Bildungsbeteiligung gehabt. Das berühmte bayerische Landmädchen, katholisch etc., das ist sogar in Bayern aufgeschoben, was es schwerfällt in Bayern. Allein die Bildungsbeteiligung, wie das so schön heißt, von jungen Frauen ist ja explodiert und das ist die Folge der Bildungsreform. Während wir gegenwärtig, da bin ich tatsächlich nach dem, was sich so entwickelt, eher skeptisch. Also ich sehe diese Hoffnung, also sehe es nicht, aber ich gestehe Ihnen sogar eins zu. Meine Auffassung schwankt da fast täglich. Mal lieber was, das einen optimistisch stimmt, mal ist man ein bisschen aufgeregt über einen Vortrag wie den jetzt und denkt, stimmt denn das alles? Okay.
Ja, von Max Wiebke stammt der Ausspruch, dass die Schule auch die Funktion eines trojanischen Pferdes hat in der Gesellschaft.
Und meine Frage oder Anmerkung ging ja dahin, also Sie haben über die Systemebene jetzt gesprochen, aber es gibt ja auch unsere konkrete Handlungsebene, unsere pädagogische Handlungsebene, auf der etwas geschieht, was manchmal von der Systemebene beargwöhnt wird. Also ich habe eine DDR-Sozialisation hinter mir, ich weiß, wovon ich spreche, und ich weiß auch im Zusammenhang mit Fröbel, wovon ich spreche, wenn ich an Keilhau vor 190 Jahren, 1825 und die preußischen Verfolgungen in Keilhau denke. Also, wir werden unbefriedigt hier rausgehen, wenn wir heute versuchen wollen, uns über die Systemebene zu unterhalten. Ich denke, die Handlungsebene bringt uns mehr. Wäre ja, mein Vorschlag.
Und das sagt einer, der in der Systemebene drinsteckt.
Ja.
Ja, ganz gut. Ich komme von der Basis, aus einer Kindertagesstätte in Berlin. Und so zu den Realitäten, also ich denke, wenn man immer an den Realitäten festhalten würde, dann hätten wir vielleicht auch noch die Clipschule, was ich schade finden würde, ne, heute. Und dann glaube ich, es weicht sich ja auch so ein bisschen was auf. Ich denke, diese Grundschulbereiche, diese Einstiegsbereiche und das Ende des Kita-Alters wächst ja so ein Stück weit zusammen. Und ich glaube, dialogisch im Kindergarten zu beginnen und weiterzugehen in die Grundschule, mit der Entwicklung des Kindes, denke ich, kommt dann alles andere von allein. Und dieses Bewerten, was Sie gesagt haben, was man ja, natürlich gibt es das Bewerten, aber in den Berliner Schulen, in den Eingangsstufen wird ja nicht sofort zensiert. Und Bewertung hat nicht immer was mit Not zu tun, mit Lust, aber trotzdem. Ich denke, so Übergang zu gestalten und dann wirklich zu gestalten, so wie wir es in unserem Programm auch haben, das ist, glaube ich, so der Ansatz. Und vielleicht so aus unserer Sicht, wir sind beide in der Kita tätig, in einem sehr kleinen Haus, mit sehr guten Verbindungen zur Grundschule, vielleicht das nicht als Modell nur zu sehen, sondern wirklich als Beginn, dass das natürlich ein Stück weit noch was mit uns machen wird und mit allen anderen, das ist schon klar. Aber vielleicht Realitäten, ja, dann wäre vielleicht auch der Wald hier noch oder so. Also irgendwie muss man ja ein Stück weit vorankommen.
Noch Einleitung? Ja. Also ich habe Ihre Grundaussage so verstanden, dass Sie eigentlich sagen, also weltweit die Bildungssysteme sind so immer mehr Standardisierung, immer mehr abgefragtes Wissen und so weiter und so fort. Und deswegen können wir dieses modellhaftes Denken sozusagen gar nicht brauchen. Problematisch, weil das wäre dann totale Anpassungsorientierung. Aber dann muss ich doch nachfragen, ja. Dann ging es Ihnen um die Wirksamkeit des modellhaftes Denkens.
Also das modellhaft nur, also eigentlich diskutieren wir die ganze Zeit über Politik. Ja. Auf welcher Ebene wir eigentlich politisch agieren, und da denke ich, dass wir, also das hat sicher auch mit eigener politischer Sozialisation zu tun, dass wir den Versuch doch sozusagen so im Kontext von, ich sage das jetzt ein bisschen so pauschal, im Wissen übrigens darüber, dass es auch im Osten diese Entwicklung gegeben hat, so im Kontext der 68er-Bewegung haben wir vergleichsweise starke Hoffnungen darauf gesetzt, Punkt A, auf der Systemebene etwas zu ändern, also Gesamtschule und dergleichen mehr. Und irritierenderweise ist diese Hoffnung, steht ja auch noch hinter dem, das ist ganz erstaunlich, das wird sehr oft auch übersehen, hinter dem, was jetzt beispielsweise als standardisierte internationale Vergleiche durchgeführt wird. Da ist ja tatsächlich diese Systemsteuerung durchaus Hoffnung in einem durchaus positiven Sinn gegeben. Also da saß man so ein bisschen dran. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den muss ich schlicht und einfach auch beim Namen nennen. Ich denke, wir waren in einem sehr hohen Maße in einem Bündnis, ich würde es jetzt mal so sagen, mit dem sozialdemokratischen Denken. SPD, also in meiner Generation hat natürlich im Großen und Ganzen wirklich jeder irgendwo für die SPD mal Wahlkampf gemacht, also in Westdeutschland. Allein, das wissen wir aus der politischen Wissenschaft, dieses Bündnis mit der SPD, jetzt muss man sagen, mit der Sozialdemokratie, ist uns völlig weggebrochen. Das ist zerbrochen, das ist, man kann so sagen, in der Blair-Schröder-Phase hat sich das zerlegt, die Sozialdemokratie, in England New Left beispielsweise, also New Labour, ist einen ganz anderen Weg gegangen. Also das ist schwierig geworden auf der einen Seite und auf der zweiten Seite. Jeden zweiten Tag, ja, habe ich das Gefühl und finde das tatsächlich gestärkt durch eine Vielzahl von Untersuchungen, vor allem auch interessanterweise jetzt im angelsächsischen Bereich, dass die Ebene der Systemsteuerung buchstäblich eigentlich auch aus der, ja, aus der bewussten Politik herausgenommen worden ist, oder bewusste Politik ist jetzt falsch, ich sage mal aus der demokratischen Politiksteuerung herausgenommen worden. Wenn Sie mal angucken, ich mache mal in einem Spektrum, die OECD, die in einem ganz hohen Maße heute bestimmt, wohin zumindest die Leitfragen der Steuerung des Bildungssystems gehen. Wissen Sie, wer die OECD ist? Wissen Sie, wer die OECD legitimiert? Wissen Sie, wer dort die Sozialforschungszentren legitimiert? Das weiß niemand. Ja, das ist das ganz große Problem. Und das geht leider auch in die Mikrostruktur hinein. Wenn Sie gucken, beispielsweise dieses Berliner Institut zur Standardisierung im Bildungswesen, die jetzt beispielsweise die Vorgaben für Standards in den Abiturprüfungen geben. Wissen Sie, wer da drin ist? Wissen Sie, wie diejenigen, die da drin sind, also jetzt ist es Frau Stahner, wie die reingekommen sind, wer die berufen hat, sind das demokratische Prozesse, sind das demokratische Entscheidungsprozesse? Also wir sind ganz weit weg gekommen von den Formen selbst ja, ridiküler Beteiligung, die beispielsweise gegeben war, zustande kommen von Lehrplänen. Also wenn Sie sich überlegen, vor noch 30 Jahren, waren Lehrplankommissionen, waren wie auch immer paritätisch besetzt, das war ein wunderbares System, also es waren die repräsentativen Gruppen der Gesellschaft, sollten in diesen Lehrplankommissionen in irgendeiner Weise repräsentiert sein. Also da war immerhin noch, übrigens witzigerweise auch in Bayern, war noch eine Vorstellung davon, dass relevante Gruppen mit beteiligt sein sollen an der Entstehung von Lehrplänen. Das ist alles weg. Es ist übergehen worden in Expertenhände, die legitimiert sind, vielleicht durch ihre Qualifikationen, mehr aber nicht. So, jetzt
nur ein Zwischenruf an Sie. Sie haben eben gesagt, Sie sind Pädagogen, Sie haben aber auch gesagt, Sie sind Soziologe. Und da müssten Sie doch eigentlich auch etwas differenzierter hier, oder wir müssten differenzierter auf so ein Gebilde wie die OECD schauen. Und die Behauptung, dass das keiner wüsste, wie da Meinung entsteht, ist natürlich empirisch nicht zu belegen. Das wissen wir sehr wohl. Und unsere Spezialisten können uns auch genau die Verbindung zeigen von unseren demokratischen Bildungsprozessen auf die europäische Ebene. Und die OECD ist natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern wird gespeist von Impulsen und hat vor allen Dingen die ganz hervorragende dialogische Funktion, dass zwischen diesen staatlichen Struktursystemen, die wir haben, der Dialog in Gang
gesetzt wird. Die OECD?
Ja, sicher. Die OECD nicht.
Die OECD
aber ganz sicher.
Nein, nein. Also wo sind die formal geregelten Wege, die Meinungsbildung in der OECD zu beeinflussen? Das müssen Sie mir zeigen. Also gemessen daran ist bei allen Demokratie-Defiziten, die die Europäische Union hat, ist die Europäische Union ein hochdemokratischer Verein. Aber die OECD nicht, nein, die ist ein Expertengremium und dieses Expertengremium wird, und das kommt nicht auf demokratischen Wege zustande. Die Mitglieder werden entsandt.
Von wem denn?
Ja, von den Ländern, aber als Experten. Die sind nicht
demokratisch.
Ja, aber nicht demokratisch legitimiert. Also,
da werden die Kommissare.
Die Kommissare?
Die werden auch entsandt von den Ländern.
Ist das ein Beispiel, an dem man
das ist?
Das ist ein formalisiertes Verfahren. Also insofern.
Das ist bei der OECD auch. Also,
ich bin nicht. Gleich nochmal Strahlen Parenthese, können wir uns gleich nochmal anschauen. Ich habe zwei Meldungen und ich würde selber gerne dann auch mal einstreuen. Sie haben ja für den Workshop auch so gesagt, ich habe einen, nee, das sind jetzt weniger, aber Sie haben gesagt, ich
dass Sie einen weiten Politikbegriff haben. Und da wir ja schon mittendrin sind, in diesem, welches Verständnis von Politik springt hier hin und her zwischen Auditorium und Ihnen, dann ist es auch nochmal gut, uns mitzunehmen. Was haben Sie für eine Idee an Politik?
Na, da würde ich dann aber doch lieber mein Vollbild machen.
Wie auch immer. Aber jetzt würde ich gerne nochmal an der Stelle die beiden Kolleginnen, erst hier vorne Frau Bergmann und dann Frau Dr. Tänzer, ist das richtig, zu Wort kommen lassen. Und möglicherweise müssen wir die OECD einklammern und nachher mit dem Kaffeepausen.
Also ich würde jetzt sagen, von dort oben dann wieder runter in die Praxis kommen, also sprich in unseren Kindergarten, wir hatten vorhin von Handlungsebenen. Ich denke, wenn es um Dialog geht und Handlungsebenen, ich denke, es sind bei uns in der Einrichtung alle in der Lage, können das auch mit Kindern, auch mit Eltern, wie auch immer. Aber eigentlich sind wir oft nur Vermittler, weil wenn wir in die Rahmenbedingungen nicht stimmen, sprich der Personalschlüssel, der stimmt, ist alles fit, aber es ist nie berücksichtigt, dass es Urlaubstage sind, dass es Krankentage sind und dann gibt es Tage, da fehlen 5, 6 Leute, dann ist man wirklich nur der Vermittler, also es macht jeder gut seine Arbeit, aber das, was rauskommen könnte, ist lange nicht da. Und dann sind wir nicht mehr bei der Handlungsebene, die dann dort nur noch nebenbei gemacht wird.
Also mal anwechseln auf politische Zusammenhänge. Frau Dr. Tänzer.
Ja. Also ich bin Grundschulpädagogin, ich auch mich jetzt mal quasi aus der anderen Seite. Vertrete hier in Thüringen ein Fach, das heißt Heimat und Sachkunde. Und das ist, also für mich ist es so, ich gebe Ihnen recht, also Kindergarten und Grundschule haben andere Logiken, sind anders strukturiert, es ist eine andere Zeitstruktur, es ist auch sicher ein Lehrplan hinter der Grundschule. Ich würde das sagen, allein das ist schon ein Streit, ist in diesem Lehrplan, was ist das gültige Wissen überhaupt? Ja. Wenn ich das von dem Hintergrund meines Faches angucke und mit Blick zum Beispiel, was wir dort überhaupt an Inhalten oder jetzt Kompetenzen Test schreiben, dann gucken wir immer auf die Fachwissenschaften, zum Beispiel was ab die politische Bildung oder Naturwissenschaftlich ist es vielleicht noch einfacher. In der Politik ist es so, die streiten sich, da streiten sich zwei Lager, was überhaupt Fachkonzepte sind, die Kinder in ihren Köpfen in irgendeiner Form also zu verstehen vermittelt werden. Ne? Ist es Demokratie, Gerechtigkeit oder ist es was ganz anderes, damit ein Kind ein mündiger Bürger wird im Sinne eines Politischen? Also das ist doch die Frage. Die Frage ist doch nicht gültig, sondern was brauchen Kinder, um Lebenssituationen zu bewältigen? Und zwar ohne Schaden für sich und für andere. Das können Kinder zudem auch selber machen. Also können sie auch selber bestimmen. Und diese Konzepte gibt es auch für die Grundschule. Und es gibt auch in Erfurt Grundschulen, in denen das gemacht wird, in denen sowieso immer mehr lehrgangsübergreifend gelernt wird, im dialogischen Diskurs ist ja auch erkenntnistheoretisch wichtig. Und dann, und das Dritte, was ich auch noch sagen wollte, weil ich merke, ich rede mich so in Rage, ich habe ein anderes Bild von Schule und auch ein anderes Bild von Kind und ich habe auch ein anderes Bild von unserem Mandat, glaube ich, mit Lehramtsstudierenden umzugehen. Wenn wir denen nämlich nicht sagen, alles ist gemacht von uns, also es ist Politikum, natürlich, Machtverhältnisse zählen, ne? Wer hat am Ende mehr Macht, um irgendwas in den Lehrplan zu kriegen? Ich kann Ihnen abenteuerliche Geschichten erzählen, wie wir was in den Lehrplan in Sachkunde reinkriegen. Das sind Dinge, das passiert einfach so und da sind im Übrigen auch noch Lehrerinnen mit dabei, hier in Thüringen zumindest. Aber Selektion ist ja auch recht, Schule ist eine Funktion von Gesellschaft. Wir haben ja in Thüringen auch die Gemeinschaftsschule, würde mich dann auch mal interessieren, was Sie dazu sagen. Aber wenn ich den Studierenden, mit denen ich auch in den Diskurs trete, auch in den Konfliktdiskurs, welche Rolle haben überhaupt Noten und Bewertungen? Kann ich dieses System auch ändern? Kann ich auch andere Formen der Beurteilung, der Bewertung, in der ich meine eigenen Stärken als Kind oder Jugendliche erkenne, durchaus dann ohne ein notenfreies System weiterführen. Also ich glaube, den Studierenden auch einen anderen Raum zu öffnen und das selbst auch an guten Beispielen, Laborschule, und da muss man aber gar nicht so weit weggehen, zu zeigen, das wäre für mich ganz wichtig.
Und aber da bleibe ich nochmal bei dem, was ich gesagt habe, und weil ich es im Grunde selber auch formuliert habe. Auch da, denke ich, es sind wirklich diese Grassroots-Strategies. Also wenn Sie mir sagen, Sie würden sich wundern, wie wir da noch Inhalte hineinbekommen haben. Das ist hochgradig individuelles Verhandeln, das ist hochgradig auch gelegentlich mal mehr Schritten ziehen. Also das ist der Punkt, den ich meine, mit dem auf der systemischen Ebene klingen das nicht. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich will Sie auch nicht zur Resignation oder
sonst was. Ein ganz etatistisches Denken, das ist ja
furchtbar. Wo leben Sie denn?
Deutschland.
Ja, aber ich habe nicht das etatistische Denken, sondern das etatistische Denken finden wir vor. Also bitte machen Sie doch keine Illusionen. Und die einzige Möglichkeit ist tatsächlich das Unterlaufen auf den unterschiedlichsten Ebenen.
Auch das ist Politik.
Ja, natürlich, ja.
Deshalb sage ich, das ist ein verengter Politikbegriff, den Sie da präsentieren.
Ja, also
das ist ein Beruf und dann würde ich gerne nochmal von mir.
Nur ganz, ganz kurz. Ich will das nicht hinterlaufen nehmen, sondern in dem Fall kann man tatsächlich politisch sagen, das ist die Macht des Arguments. Der erzählt, das ist ja an der Stelle auch aristotelisch, weil sie sagen, Politikbegriff in weiter Politikbegriff. Es geht also in dem, wer hat mehr bessere Argumente und das können Lehrerinnen und Lehrer an diesen Kommissionen, die nämlich aus der Praxis argumentieren. Das habe ich auch erlebt. Zumindest gibt es in der Realität die Beispiele und das ist politisch. Aber
ja,
ich kenne jetzt viele, die hier im Raum sind. Ich kenne beileibe nicht alle, aber ein paar Statements hat man auch schon gehört. Das ist ein sehr politisches Gremium, zumindest in einem Politikbegriff, wie ich ihn verstehe, wirksam zu sein, Polis zu sein, Bürger zu sein und in dem Sinne Polis ernst zu nehmen und es eben mitzugestalten. Also so würde ich sagen, kommt mir das hier entgegen, wie ich hier stehe. Und da wir in der Ausschreibung, ja, ich glaube, alle sind auf diesem Weg neugierig geworden, ne? Wo werden wir als Teil der Polis, jeder Einzelne, aber vielleicht auch die Gruppen, es sind ja mehrere da, die Gruppen vertreten, wie werden wir dort mitgenommen? Und das kontrastiert offensichtlich im Moment, zumindest erlebe ich den Austausch so, mit einem Politikbegriff, den Sie darstellen. Vielleicht nehmen Sie uns da an der Stelle einfach nochmal mit. Kannst du so lange warten?
Ja, oder? Ja, cool. Sie werden lachen. Ich habe auch gar keinen feststehenden Politikbegriff, das da will ich mich hüten. Weil, völlig klar, das, was ich empfehle, ist auch, also ich nenne es ein bisschen anders, das hatte ich ja eben beim Vortrag so, weil ich Maya Fröbel hat das getan, ich nenne das Micropolitics. Also die kleinen politischen Prozesse, die wir sehen müssen und die wir betreiben, hoffentlich, die aber nicht sehr viele betreiben, weil sie auch schon resigniert sind und frustriert sind. Deswegen kann ich jetzt mit dem Vorwurf, ich hätte einen verengten Politikbegriff überhaupt nichts anfangen. Ich will nur deutlich machen, dass wenn wir über Politik sprechen, müssen wir dieses Spektrum wahrnehmen und wir müssen uns überlegen, auf welcher Seite oder wo wir uns bewegen wollen. Und da ist aber nur mein Argument. Und das hat etwas mit Befunden zu tun, dass wir vorsichtig sein müssen in der Hoffnung, und das hatte ich ja auch begründet, warum ich diese Hoffnung immer noch hatte, irgendwo auf der systemischen Ebene etwas erreichen zu können. Da muss ich sagen, also nur als einen Namen jetzt mal genannt, so die Analysen von dem Richard Münch, der ja sonst strohtrocken ist, wenn ich die lese, dann wird mir tatsächlich nun ganz anders, weil auf dieser Ebene der großen Strukturen, der Makrostrukturen, der Systemebene, da bin ich inzwischen hochgradig skeptisch, im Gegenteil oder sogar mehr noch, also da sehe ich eigentlich, dass gute Ansätze, gute Ideen oftmals in die Öffentlichkeit sogar getragen werden, ohne zu beachten, dass es so etwas wie Dialektiken gibt, wie dunkle Seiten, die daraus entstehen könnten. Also, aber wie gesagt, die andere Seite, die Sie mir jetzt sozusagen kollektiv entgegenwerfen, keinerlei Dissens, im Gegenteil, das ist genau das, wo ich denke, wir müssen das sehen und ich sage es deswegen, weil ich ja dann wirklich tatsächlich traditioneller Fröbelianer bin, das ist genau das, was Fröbel gemacht hat. Also der Typ war ja bekanntermaßen ein wenig crazy, also es gibt ja so hintergründige Schilderungen, dass der überhaupt nicht einfach gewesen ist, aber er hat etwas geschafft. Nämlich die Menschen, und das ist im Grunde eigentlich das, was Sie gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob er es argumentativ geschafft hat, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil er immer so kompliziert argumentiert hat, er hat es geschafft, die Menschen zu überzeugen, er war auch hochwahrscheinlich, mit allen Vorbehalten, die man da sagen muss, er war ein Charismatiker, also der hatte, er schaffte es in persönlichen Interaktionen, so etwas wie eine Begeisterung für sich zu entwickeln und für seine Idee, dass man hier dann auch gar nicht nachgefragt haben, oder geht das eigentlich wirklich, was hier zu machen ist. Und insofern halte ich also gerade Fröbel für ausgesprochen spannend, weil er, aber das hat natürlich auch mit den historischen Bedingungen zu tun, unter denen er arbeitet, weil er die Systemebene nur höchstens partiell berührt hat, beziehungsweise durch Erzeugung negativer Resonanz, sprich Kindergartenverbot. Ja, das war, da hat also die Systemebene ordentlich zugeschlagen. Aber alles andere, aber da können Sie mir gerne widersprechen, alles andere ist tatsächlich über eine intensive, ja, Netzwerkarbeit gegangen, in denen intensive Auseinandersetzungen stattgefunden haben und eine intensive Argumentation. Wenn Sie allein überlegen, was Fröbel an Briefen geschrieben hat, mir ist es völlig schleierhaft, wie er das eigentlich technisch bewerkstelligt hat, bei den Tageslichtzeiten, die ihm zum Schreiben eigentlich zur Verfügung gestanden haben. Er schreibt 100 Seiten Brief. Das ist so unvorstellbar, und das ist nicht nur einer, sondern es sind viele dieser Briefe, mit denen er kommuniziert, und er stellt damit auch, und jetzt kommt vielleicht ein zweiter Punkt des politischen Fröbel, ich hatte eigentlich genau 10 Punkte, was auch, da würde ich auch übrigens einen Vortrag, weil es gar nicht mehr wert war, heute Vormittag ein bisschen widersprechen. Er ist einer, der tatsächlich, jetzt bin ich wirklich auf gefährliches Fass, Frauen extrem ernst genommen hat. Also das ist, wenn man die Briefe und auch die Antwortbriefe liest, ist er tatsächlich in einer Art und Weise ernsthafter, argumentativer Auseinandersetzung eingetreten. Und ich denke, er hat tatsächlich eine Bewegung vorangebracht, die aber nur in diesem Zeitfenster möglich gewesen ist. Danach, also was ab 1850 dann passiert ist, ist dann ein wieder Zurückdrängen der Frauen gewesen. In diesem Zeitraum zwischen, wenn Sie so wollen, ja, preußischer Reformpolitik und 48er Revolution, da war das möglich gewesen, auch vor dem Hintergrund, das muss man sagen, der frühromantischen Neudefinition der Geschlechterbeziehungen. Und das führt dazu, dass er tatsächlich auch hier wiederum ja, sozusagen der kleine große Kommunikator gewesen ist, oder ich formuliere es eigentlich gerne ein bisschen anders, er war sozusagen wirklich, ja, ein radikaler, aber leiser Revolutionär, und radikal tatsächlich, dass er hinuntergegangen ist an die Beziehungen, an die intensive Auseinandersetzung, an das Gespräch darüber, wie Lebensverhältnisse zu gestalten, er sagt daran auch zu einigen sind. Das hat er immer wieder auf dieser persönlichen Ebene mit einem erstaunlichen Effekt dann gehabt, dass sich das tatsächlich auch ausgebreitet hat. Also man sagt so gerne von der Spitze von Dissemination, aber auch das ging immer über diese persönlichen Beziehungen, die er gestaltet hat. Also auch hier, denke ich, können wir an dem Fröbel etwas lernen, nochmal diese kleinen Kämpfe, dass wir uns darauf einlassen müssen, aber die kleinen Kämpfe, die im Übrigen auch etwas, und das finde ich, ist gerade auch in seinem Verhältnis zu den Frauen, soweit wir das kennen, wir müssen da auch ein bisschen vorsichtig sein, aber an den Dokumenten erkennen können, dass mit gegenseitiger Anerkennung, mit Achtung und auch einer gemeinsamen, und das ist, finde ich, wiederum an den Briefen so erstaunlich, mit einer gemeinsamen Denkarbeit geleistet worden ist. Das sind ja, es sind wirklich Bildungsdokumente, vor allem wenn man dann die Dialoge, die aus den Briefen entstanden sind, wenn man die sich anschaut, da sind intensivste Auseinandersetzungen, sind auch mit einer ganz starken Beziehungsebene, die dann so anklingt, festzustellen. Auch da, dieses, was ich als Mikropolitik eben bezeichne, auch diese Form von, ja, ja, Netzwerke herstellen, Netzwerke schaffen, aber eben nochmal mit dieser ganz besonderen Front, und das darf man ja überhaupt nicht übersehen, dass er tatsächlich den Frauen eine starke Position ja mit einer Art von Selbstverständlichkeit zugesprochen hat. Man muss es ja auch sehen, nicht weniger seiner Briefpartnerinnen und die Bekannten waren ja auch unternehmerisch tätig, und das war eine völlig selbstverständlich. Also das Bild, was heute Vormittag dann wieder entstanden ist, war insofern schräg, weil das nicht diese erste Hälfte des 19. Jahrhunderts tatsächlich erfasst. Es wird ja zu Recht als das lange Jahrhundert bezeichnet, weil da so viel passiert ist. Und man muss sehen, nochmal, die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war tatsächlich eine ganz andere gesellschaftliche Situation, die dann tatsächlich dann mit 1800, also mit dem Verlust der Revolution, so muss man das ja sagen, der bürgerlichen Revolution 1848 dann verloren gegangen ist.
Jetzt habe ich einmal eine Meldung,
ja,
und ich würde gerade zu mir selber auch noch sagen, jetzt bin ich ja, auf, das würden Sie wahrscheinlich eher die Makroebene nennen, bin ich im Ministerium tätig für Madame, dort die zuständige Referentin für Grundsatzfragen. Dann würde man natürlich auch da angesichts dessen, was vorher diskutiert wurde, fragen, wie wirksam kann man dort überhaupt sein. Ich hätte vorhin auch widersprochen, man ist wirksam. Man kann ja auch die Hypothese haben und sagen, gerade wenn Sie Fröbel auch so vorstellen, dass dort die Frage ist, kommt denn politische Bewegung tatsächlich von der Makroebene oder ist es nicht die Summe der Mikroebene? Auch das würde ich gerne nochmal so ins Publikum geben. Jetzt habe ich gleich, aber vielleicht erst noch die Kollegin ganz hinten.
Ja, also für mich hat sich halt gerade nochmal ein Widerspruch aufgemacht, weil Sie hatten vor uns am Anfang der Diskussion gesagt, dass Sie halt finden, Fröbel hätte den Dialogischen nicht zugestimmt und alles, was Sie gerade angeführt haben, ist natürlich der Beweis, dass er ja Dialog in Person war. Wo ich mich Fröbel so denke, so, es passt jetzt gerade.
Prima. Ist aber noch die ganze Zeit im Hinterkopf, aber man hat ja immer Schwierigkeiten, den Festplattenspeicher abzurufen. Diese Kritik am Dialogischen bezog sich darauf, das Dialogische als Element einer Didaktik. Worüber wir jetzt gerade sprechen, und das ist eine andere Dimension, ist das Dialogische im Politischen.
Aber als Didaktik hat er das ja auch benutzt, die Bindung und die Beziehung als Medium für Bildung. Und ja, das ist doch dialogisch.
Wir reden, aber haben nicht über Fröbel hier gesprochen. Also bei Fröbel hätte ich jetzt keine... Doch.
Also die Frau, die sozusagen...
Ja, aber das ist mal... gucken Sie mal rein. Also das ist ein Bruch auf bei Fröbel selber, 1826, die Menschenerziehung. Also mein Lieblingswerk. So, aber wenn Sie da hineingucken, ist es ganz weit, beziehungsweise muss man erstmal so sagen, er beschreibt ja zunächst einmal erstaunlicherweise ganz stark aus der Sicht des Kindes und später würden wir sagen des Jugendlichen, er beschreibt ja die Schulverhältnisse da drin, die Bildungsprozesse in der Auseinandersetzung mit einer Umwelt. Ich mache es jetzt mal sehr schematisch. Bei der Schule, wenn man aber dann genauer hinguckt, kommt genau der Punkt hinein, also das ist auch mehr als dialogisch dann zunächst mal, aber es kommt bei der Schule der Punkt hinein, wo er dann auch sagt, so ist das. Und das ist ein Stück weit, muss man das auch sagen, ist es auch bei den Spielgaben der Fall. Also schon im elementaren Bereich gibt es dieses gemeinsame, aber ich glaube, er hätte nicht dialogisch gesagt, weil er da so viel komplexer und komplizierter denkt. Er hat immer wieder versucht, mal zu gucken, was passiert denn da eigentlich? Das Kind setzt sich, nehmen wir mal das ganz einfache Beispiel, setzt sich mit der Kugel, mit dem Ball auseinander. Ja, was passiert da eigentlich? Und er versucht hineinzugucken gewissermaßen, da ist auch eine Erzieherin dabei, aber das Kind eignet sich das an, es entwickelt sozusagen ein Gefühl für den Ball. Es beginnt seine motorischen Bewegungen, beginnt es zu koordinieren. Da passiert etwas und das Kind reflektiert darüber. Und es reflektiert darüber, findet man übrigens auch schon bei den Mutter- und Koseliedern, es reflektiert darüber, was da eigentlich passiert in diesem geborgenen Raum mit der Mutter. Und nochmal, insofern ist es gut, dass ich darauf so investiere, mir ist das Dialogische zu einfach.
Aber das als Basis zu nehmen, also diese Bindung, die ja Exploration erst überhaupt möglich macht, weil wenn ich den sicheren Raum habe, bin ich ja als Kind erst in der Lage zu sagen, okay, und jetzt gehe ich raus in die Welt oder hinein in die Welt und will wissen, was hat es auf sich mit dem und dem und dem.
Also ist wahrscheinlich jetzt mein Denkproblem.
Aber vielleicht können Sie das ja nochmal festmachen an der nachgehenden Erziehung und an der, was hat er gesagt, Fröbel?
Vorschreiben.
Vorschreiben.
Ja, es ist ja auch nicht. Es ist nicht das Dialog. Aber ich mut Ihnen jetzt mal was zu. Mal gucken, ob es funktioniert, ob ich es hinkriege. Im Grunde haben wir ja eigentlich zwei Begriffe des Dialogs.
Bitte? Nur zwei?
Schematisch könnte man sagen, es sind mehr, aber um 1800 sind es tatsächlich zwei Begriffe des Dialogs. Man kann das sehr schön an einem festmachen, der das auch theoretisiert hat, nämlich an Schleiermacher. Und Fröbel hat ja bei Schleiermacher studiert. Also es ist jetzt relativ wahrscheinlich, dass er ihn gehört hat. Es ist, auf der einen Seite ist es der Dialog im Sinne des Sokrates. Ja, und zwar in der Idealform, nämlich dieses Gespräch, das wechselseitige Gespräch, der Austausch der Positionen, wo wir sind. Und da ist das, was Sie beschrieben haben, ist auch immer enthalten. Also Sokrates schreitet auch voraus, dann kommt jemand nach. Und das sind diese Bewegungsprozesse, die hier auch durchaus beschrieben werden. Das Interessante ist nun, dass Schleiermacher, der ja tatsächlich mit Platon und mit Sokrates extrem gut vertraut war, weil er ja Platon übersetzt hatte und eigentlich die Standardübersetzung also Jahrhunderte hat sie fast angehalten, Standardübersetzung von Platon geboten hat, dass Schleiermacher davon Abstand genommen hat und tatsächlich auf eine Dialogvorstellung gegangen ist, die sehr viel mehr, würden wir sagen, mit Dialektik zu tun haben, das beschreibt Schleiermacher ja auch, aber sozusagen sehr viel komplexer angelegt ist. Also er begnügt sich nicht, und das kann man sehr gut an der schleiermacherischen Vorlesung über Pädagogik sehen, von allen Reihen, aber 1826 wird besonders deutlich, er begnügt sich überhaupt nicht, im Gegenteil, er geht da weit davon weg, zu sagen, es gibt hier sozusagen die zwei Positionen, die gegeneinander verhandelt werden müssen, sondern Schleiermacher spricht dann höchstens von den Extremen, die zu beachten sind, und innerhalb der Extreme gibt es eine Vielschichtigkeit und eine Komplexität von Sachverhalten und Elementen, die sich miteinander verschränken, die miteinander in ihren Zusammenhängen beachtet werden müssen. Und dann kommt eine Figur bei Schleiermacher, die übrigens der Fröbelschen so stark ähnelt, dass sich nämlich das sich entwickelnde Subjekt, ich war froh, dass der Schleiermacher da tatsächlich diesen Ausdruck verwendet, dass sich das in dieser Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Zumutungen und Erwartungen in der Welt, auch mit unterschiedlichen Positionen, zu sich selber, zu seinem höheren Bewusstsein seiner selbst bildet. Nicht entwickelt, sondern bildet, weil da noch einmal so ein Reflexionsakt hineinkommt. Der Unterschied, und vielleicht hapert es deswegen bei mir, ist, das ist nicht dialogisch gedacht, sondern es ist A, dialektisch gedacht und es ist B, mit einer sehr viel höheren Komplexität auf der einen Seite gedacht und das andere, und das ist wiederum das Faszinierende daran, es ist in einer ganz starken Weise subjektorientiert gedacht. Und deswegen, in dem Moment, wo ich sozusagen subjektorientiert denke und darüber nachdenke, wie sind diese die Bildungsprozesse stark, was passiert da eigentlich in dem Subjekt selbst, in seinem Bildungsprozess, kriege ich nicht mehr hin, den vergleichsweise einfachen Schematismus des Dialogischen zu benennen. Also, sehr lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, Sie sind dabei. Also, ich habe nur eine gesehen, da war der Blick so, jetzt wird jetzt mal weg. So, ich sage es nicht mehr so. Sowohl Schleiermacher wie aber vor allem Fröbel haben komplizierter gedacht, als zumindest mit dem Begriff von dialogischen, der aus dieser sokratischen Tradition her begründet wird. Jetzt sagen Sie sofort, nein, da gibt es aber noch andere, aber die sind danach, Buber beispielsweise und
andere Meldung, die gehen aber auch nochmal das Thema des Politischen, würde ich dann auch gerne gleich nochmal kommen, aber
Es gab da ja durchaus auch briefliche Meldungen bei Fröbel, auch von Frauen, die nicht immer mit allen seinen Erziehungsmethoden einverstanden waren.
Ja, aber da sind die Antworten manchmal auch ein bisschen spitz, ne?
Herr Robert, vielleicht sagen Sie mal ein bisschen was zu sich, weil Sie sind, glaube ich, auch Kenner, ne, von Fröbel, oder?
Ja, ich denke, hier sitzen nur Kenner.
Nee, ich bin nicht Kenner. Aber ich bin nicht
Kenner. Ja, dann habe ich es ganz kurz. Ich habe irgendwann mal mich dem Thema Fröbel genähert, bin da nicht mehr von losgekommen und bin Gründungsvorsitzender des Neuen Thüringer Fröbelvereins gewesen und jetzt Vorsitzender von dem Fröbel-Freundeskreis in Bad Liebenstein. Und glaube von mir sagen zu können, dass ich schon ein bisschen hier und da tiefer in die Materie eingedrungen bin, aber auch gerne partizipiere immer an Neuen und an Auffrischungen.
Und man muss eins sagen, diese Werbedurchsage erlauben Sie mir. Ich glaube, er ist wirklich der Einzige, der es geschafft hat, Fröbel sozusagen im Reklamformat so zu fordern. Nein, das ist sogar noch ein bisschen kleiner.
Unter Druck eines Verlages.
Ja, auch das muss man hinkriegen. Ja, ja. Also so hinzukriegen, dass ich etwas übermächtig bin. Okay.
Ich würde den Blick jetzt gerne nochmal weiten. Ja, wir hatten noch Meldungen, und zwar an der Frau Engelhardt und Frau Preising, weil es hat ja viel mit dem Thema zu tun. Und welches Dialogverständnis habe ich, um überhaupt auch ins Gespräch zu kommen? Das ist ja letztendlich auch der Hintergrund eines politischen Anliegens. Erstmal Frau Engelhardt.
Ja, ich wollte nochmal auf die Systemebene kommen. Und die Systemebene ist ja im Grunde auch eine sehr politische, die wir als normaler Bürger sehr intensiv wahrnehmen und denken, diese Ebene funktioniert nicht, weil sie nicht da ankommt, wo wir leben. Aber die Systemebene ist repräsentiert durch Menschen. Und es ist nichts Abstraktes, da sind konkrete Menschen. Und ich denke, das habe ich in meinem sehr eigenen beruflichen Leben auch erfahren, es ist ein Prozess von, es gibt jetzt so einen Begriff, den ich jetzt gelernt habe, von bottom-up und bottom-down. Ja, also dieses Begegnen von unten, von oben nach unten. Und ich glaube, das ist für die Systemebene unendlich wichtig. Und insofern würde ich Ihre Resignation hinsichtlich der Systemebene nicht ganz teilen. Und ich würde auch gerne ein ganz konkretes Beispiel hier für Thüringen sagen, nämlich nach der Wende hätte die Systemebene, repräsentiert durch Menschen, nicht funktioniert. Da wäre der Kindergarten in Thüringen wie in anderen neuen Bundesländern absolut abgesagt. Und das muss man auch dabei sehen. Also ich finde, das ist...
Ja, aber...
Vielleicht gerade noch
verpreisen. Also ich knüpfe dann sehr gerne nochmal an, was Frau Engelhardt gesagt hat, und will das auch verknüpfen mit meiner eigenen Positionsbestimmung. Ich bin da nicht so bescheiden und ich fühle mich da auch nicht so machtlos. Also das, was Sie eben auch nochmal ausgeführt haben. Wir würden heute sagen, Fröbel war auch ein exzellenter Netzwerker. Und zwar mit Menschen aus unterschiedlichen Ebenen im System. Unterschiedlichen Stakeholdern, würden wir heute sagen. Ja. Viele von uns sind auch Netzwerker, das heißt auf der lokalen Ebene in den Kommunen, also ganz viele von den Kita-Leuten direkt sind auf der kommunalen Ebene vernetzt, mischen sich ein. Wir sind es auf der Landesebene, auf der Bundesebene, auch auf einer internationalen Ebene. Also da würde ich einfach unsere eigene Macht nicht unter den Scheffel stellen. Und da verbindet sich das für mich mit dem dialogischen Prinzip. Und da bin ich überhaupt nicht einverstanden damit, dass Sie sagen, dass wir ein relativ mechanisches, simples Konzept. Weil in dem dialogischen Prinzip stecken genau diese Machtebenen immer drin und bedürfen einer genauen Analyse. Sei es in dem Dialog zwischen Erwachsenen und Kind, da haben wir auch die Machtebene drin, wo wir genau gucken müssen. Sei es im Dialog mit den politischen Systemen und den Menschen, die in den Systemen wirken, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und da ist das dialogische Prinzip ein sehr anspruchsvolles und sehr komplexes Konzept, ja, also und also ich denke, dass wir selber die Kraft haben, mitzugestalten, sowohl durch zivilgesellschaftliches Engagement, auch das ist ja eine Ebene, auf der wir wirken, wie auch in dem System. Und da bin ich auch nicht einverstanden mit dieser resignativen Grundhaltung. Und ich denke, wir können da auch, wenn wir zurückgucken, also ein Teil von uns guckt zurück auf bald 45 gemeinsame Kampfjahre, dann lasse ich mir auch nicht nehmen, dass wir da einiges bewirkt haben.
Ja, ich auch nicht.
Aber
ich habe noch eine Meinung. Herr Reinhardt oder?
Ratert.
Herr Ratert.
Bayern. Wir sind aus Bayern, wir zwei. Ich will ein Beispiel für Dialog, und zwar die reinste Form des Dialogs nennen, den der in Bayern sich jetzt neu gegründet hat. Und zwar gibt es als Element der Demokratie, ja, dieses Werkzeug Dialog. Und es gibt eine Schulart gibt es nicht nur in Bayern, sondern auch in anderen Bundesländern, in Hamburg zum Beispiel, mitgegründet von Lena, diese Sudbury-Schulen, ja. Die setzen also rein auf dieses Prinzip. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist.
Nee,
jetzt
nicht so, deswegen
konnte
ich zwei Sätze noch
dazu sagen. Ganz kurz zu dem Prinzip, das ist, was den Schulsatz. In den USA eine Einrichtung, eine Schule in Framingham, erstens gegründet worden. Ich glaube, 45 Jahre besteht hier inzwischen die Schule. Und die verwaltet sich selbst. Jeder, der an dieser Schule ist, also es können Kinder ab 3 Jahren dahin, hat eine Stimme. Die Leute, die da arbeiten, haben eine Stimme. Und die Schulgemeinschaft organisiert das komplette schulischen Belange selber. Und zwar basisdemokratisch, also es gibt da Mehrheit oder keine Mehrheit. Und es gibt noch nicht mal die Verpflichtung bei dieser Versammlung, die diese ganzen, auch die Finanzen und so weiter beschließt, teilzunehmen. Wer da ist, der hat die eine Stimme und darf dann beschließen. Und ich habe in der Literatur geguckt, ich weiß, dass Fröbe was zur Schulpädagogik, oder wenn man das so nennen kann, beigetragen hat, relativ für mich zumindest unstrukturiert und nicht systematisch, also für mich als Halbleihe oder Halbleihe, noch nicht so richtig greifbar, aber ich glaube, dass diese Art der Schule vielleicht auch an Folge sich anknüpfen ließe. Nur die selbst, weil es halt aus den USA kommt, haben die Verbindung noch nicht gefunden. Da könnte man vielleicht auch noch was machen.
Könnte ich einfach mal nachfragen? Ja,
noch eine Meldung?
Also ich wollte mich auch mal outen als eine Akteurin, die auf Bundesebene arbeitet, die und da in Dialogprozessen eingebunden ist. Nicht nur in meiner eigenen Struktur, ich komme von einem Wohlfahrtsverband und habe da natürlich auch immer den Dialogprozess zu führen, wie Sie schön sagten, von unten heraus. Also was ist an der Basis, was gärt da, was rumort, nehmen das mit auf einer mittleren Ebene, wenn man so will, wo es fachlich verarbeitet wird und dann nochmal hochgeht auf die obere Ebene, auf den politischen Aushandlungsprozess, wo ich aber schon merke, dass dieser Dialogprozess, den Sie gerade gesagt haben, und den ich auch nicht so pessimistisch sehen würde, aber es ist eine wahnsinnige Arbeit, den immer wieder aktiv einzufordern. Ja. Er ist nämlich nicht selbstverständlich. Ja. Er ist eine Grundfeste unseres demokratischen, jedenfalls meines demokratischen Grundverständnisses, aber er ist immer wieder einzufordern, weil Politik von allein, also um auf der Systemebene zu bleiben, führt das nicht immer 1:1 durch, weil es einfacher manchmal ist, sich kritischen Fragen, kritischen Sichtweisen auch nicht zu öffnen oder sich dem nicht zu stellen. Das muss man als Verband immer wieder einfordern. Aber für mich ist es ein Stück weit gelebte Demokratie und mein Verständnis von Zivilgesellschaft.
Ich mache jetzt was ganz Unhöfliches. Ich schaue, ja, 27. haben wir heute. Und insofern zeige ich Ihnen, worauf sich meine Skepsis gründet. Für gestern war Termin, damit die Fachverbände, die damit zu tun haben, im Bereich der Jugendhilfe, Stellung nehmen. Ja,
ich weiß, was Sie meinen.
Ja, und begleitet den minderjährigen Flüchtlinge. Aber die hatten 14 Tage Zeit. Das soll jetzt erweitert werden, Paragraph 48a, ist der Inobhutnahme-Paragraph und soll erweitert werden im Blick auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
So, und das Prozedere war, und das war dann nun schon wirklich ungewöhnlich, weil vor 14 Tagen lag der Referentenentwurf zumindest bei mir am Tisch. Also es kann sein, dass der Verband, in dem ich drin bin, vielleicht da ein, zwei Tage geschlampert hat, das glaube ich aber nicht. Habe ich dann in der Nacht dran gesessen und die Überlegungen reingebracht, die im Übrigen auch meinen Vorbehalt auch wieder bestätigen. Es ist eine technische Verteilungsregelung, die noch dazu, also die wird natürlich keinen Bestand haben, das kann man jetzt schon sehen. Aber das, also das sind aber so die Prozesse, die sich häufen, finde ich, um es mal sehr vorsichtig zu sagen. Und das sagt mein Verbandsmensch, sagt er auch, der sagt er Michael, das wird immer öfter so, dass ich in der Nacht sozusagen zum Glück noch aus dem Ministerium angerufen werde und dann da ist was im Schwange und übermorgen ist es am Tisch und dann muss der Verband, wenn er denn überhaupt noch kann, und die Verbände müssen sich auch sozusagen abstimmen untereinander, wer was hineinbringt. Das ist alles nicht so ganz so, wie man einen demokratischen, dialogischen Meinungsbildungsprozess sich vorstellen würde.
Ja, ich gebe ja zu, diese Abstimmungsprozesse sind manchmal sehr kurz in der zeitlichen Terminierung. Das weiß ich und da gehen wir auch drauf ein. Also wir monieren an der Stelle auch, dass das so nicht geht. Also ich kann mich erinnern, das Familienpaket, was jetzt auch gerade beschlossen wurde, da hatten wir, Montag kam der Gesetzentwurf und bis Mittwoch musste die Stellungnahme vorliegen. Das hat mich auch eine Nachtschicht gekostet, das hinzukriegen. Aber nichtsdestotrotz, in dem Prozess, da würde ich sagen, da war vorher auch noch eine Kommunikation da. Da konnten wir drüber streiten, zum Beispiel, wer hat die sachliche Zuständigkeit dafür. Da haben die Verbände auch mal eine andere Position als bisher eingenommen und haben sehr dafür geworben, dass auch andere da mitgehen. Also es ist nicht in allen Fällen so. Manche Prozesse müssen auch von der Verbändeseite früh initiiert werden. Ich sehe die Aufgabe nicht immer nur bei Politik zu sagen, so Leute, kommt mal jetzt, sondern an der Stelle sehe ich auch unsere Aufgabe zu sagen, so, ihr wollt eine SGB-8-Reform, dann sagt uns bei Zeiten, was ist da drin? Da muss das drin sein, das drin sein, das drin sein. Also das auch ein bisschen einzufordern. Ich finde, ich bin doch nicht was Passives, was immer mir nur vorgibt, was ich zu denken und zu machen habe, sondern ich will selber aktiv sein. Ich will ja selber etwas dazu beitragen. Deswegen habe ich das auch geschrieben, wo ich meine Meinung herkriege, wo ich herkriege, was in der Fläche dann jeweils zu machen ist.
Wobei
was da geht an Themen.
Kleine Anmerkung noch machen würde, ich denke, dass es uns da im Jugendhilfebereich ja noch leicht fällt. Unter anderem, weil wir einen Ansprechpartner haben auf Bundesebene. Und das Bildungssystem sieht die Sache da nochmal ganz anders.
Ich ganz gerne vielleicht thematisieren, was unter Systemsteuerung zu bestehen ist und wo diese Systeme anfangen und aufhören. Weil eigentlich denken wir immer noch in nationalen Systemrahmen, also im Sinne von dialogisch-demokratisches Verhalten. Aber wie Sie am Anfang angedeutet haben, es laufen ganz andere, unsichtbare sozusagen Systemsteuerungsfaktoren, die unsere Bildungssysteme sehr, sehr stark beeinflussen, sprich PISA und Co. Und ich meine, das ist eine unglaubliche Macht, was sich da jetzt ausgebreitet hat, also an Einflussnahme, und alle Länder machen mit. Das ist dann, also, und wo setzen wir dann sozusagen als Bürger eines Staates, wo setzen wir dann an, um diese unsichtbaren Strömungen sozusagen ein bisschen zu knacken?
Also es gibt natürlich noch eine weitere Dimension, und da erlaube ich mir tatsächlich auch wiederum an Fröbel zurückzubinden, weil was Fröbel gemacht hat, war ja auch der Versuch, so etwas wie eine sprachliche Beschreibung dessen zu bieten, was in pädagogischen Prozessen stattfindet. So, jetzt fragen Sie, wie war das eine Antwort? Nein, es war eine Antwort, insofern, weil wir heute nochmal mit einer Ebene zu tun haben, ich benenne das jetzt ein bisschen unscharf, semantische Steuerungen. Also wie öffentliche Diskurse geführt werden, also welche Aufmerksamkeiten entstehen, welche Aufregungen entstehen, wie schnell beispielsweise auch Medien auf bestimmte Elemente fokussieren. Ich nehme nur mal ein Beispiel, klang heute auch, ich glaube, zu den zwei Vorträgen an. Wir reden beispielsweise über Bildung. Aber was ist das eigentlich? Das ist, wenn wir sozusagen die internationalen Dokumente anschauen, dann ist das Education. Education enthält nicht Familie, Upbringing ist das dann, das übersetzen wir als Betreuung, was überhaupt nicht geht, weil Betreuung ist ein Sachverhalt, der mit Unmündigen zu tun hat. Also in dem Moment, in dem ich sage, Betreuung findet im Kindergarten statt, habe ich ein bestimmtes, ich nehme jetzt mal den Ausdruck, Menschenbild vor Augen. Also wir reden über Education, wir reden über skolare Zusammenhänge, also es ist schlichter die ich nehme nur mal ein Beispiel, über das Buch von Klaus Mollenhauer hieß über Erziehung und Kultur, glaube ich, heißt das. Ja? Wir haben es, es ist in englischer Sprache übersetzt. Wir haben, ich glaube, drei Sitzungen gehabt, um allein über diesen Titel, wie der eigentlich funktioniert, ein bisschen besser in die skandinavischen Sprachen, hinein, aber wie wir das eigentlich angemessen übersetzen. Und wir haben diese Probleme, dass, da können Sie jetzt sagen, naja gut, man wird sich schon irgendwie einigen und verständigen. Nur, das Problem besteht darin, dass das, was wir sozusagen aus einer langen, ganz schwierigen und auch ungeklärten Tradition des Bildungsbegriffs eigentlich mittransportieren, auch an Optimismus, an Vorstellungen von Humanität, das rutscht uns komplett weg in einer medialen, politischen, öffentlichen Diskussion, die sehr blind Education mit Bildung übersetzt. Wir haben also tatsächlich einen Reflexionsverlust, auf den wir uns einlassen und wir, mit dem Effekt, dass in der Öffentlichkeit, wenn heute über Bildung gesprochen wird, wird über Schule gesprochen. Das ist übrigens auch eine fatale Situation im Blick auf den Elementarbereich, weil da wird dann Bildung gesagt, dann kommt das, OECD-Expertengremium, da waren zum Glück ein paar kluge Leute drin, die die Situation auch kennen, aber das ist ja nicht garantiert, dass es beim nächsten Mal wieder der Fall ist, sondern die reden Education, haben Prep School vor Augen oder das englische Modell von Vorschule oder vorschulische Bildung und damit knackt uns die gesamte Vorstellungswelt zusammen, die wir mit Hilfe eines Fröbels von diesen sehr, sehr komplizierten, ich habe es ja schon angedeutet, Prozessen haben, die uns ja heute Vormittag auch wieder, und gestern hat es Herr Heiland ja uns auch dargestellt, wie kompliziert die Vorgänge sind. Und das bringt uns weg und am Ende steht dann messbare Intelligenzzuwächse im schlimmsten Fall oder messbare Sprachzuwächse, Kognitionszuwächse und dergleichen mehr. Und das ist eigentlich so die schwierige Ausgangspunkt war, die sprachliche Ebene, die, man kann es auch sagen, diskursive Ebene, in der auch tatsächlich Vorstellungen transportiert werden. Ich nehme nochmal ein Beispiel. Es wird ganz, also ungebrochen erzählt jede und jeder Bildung, schulische Zertifikate, da ist die ganze Debatte um informale und nonformale Bildung, die ist schon weggerutscht, die taucht da gar nicht mehr auf, obwohl wir sie messen können, tatsächlich. Bildung ist der Garant dafür, weniger arbeitslos zu sein und höhere Einkommen zu erzielen. Und dann wird uns ganz gern immer das skandinavische Beispiel genannt. Da wird aber gar nicht nachgefragt, Moment, unter welchen Rahmenbedingungen ist das dort organisiert, welche Traditionen spielen eine Rolle, da spielen Traditionen beispielsweise volkskirchlicher Herkunft eine Rolle, die sind da ganz entscheidend. Man tut so, als ob das sozusagen problemlos zu übersetzen wäre, und man tut so, als ob Daten, die wir beispielsweise in den Vereinigten Staaten gewonnen haben, wo tatsächlich der höher bewertete Abschluss, also der Abschluss, der in der Ivory League gemacht worden ist, tatsächlich Einkommenssicherheit bedeutet hat, was übrigens auch nicht mehr stimmt, und höheres Einkommen auch und höhere Positionierung bedeutet hat, was auch nicht so sehr überrascht, weil ein erheblicher Anteil der Studierenden in den Universitäten der Ivory League kommen aus der Oberschicht. Nicht zu übersehen, es gibt einen ganz erheblichen Anteil, bevor wir gleich da sozusagen auf die Füße treten, die über Stipendien reinkommen, aber da sind die Aufstiegschancen schon deutlich geringer. Also das ist eine Story, die so nach den empirischen Befunden, die inzwischen vorliegen, so nicht stimmt. Und trotzdem wird sie bei uns kommuniziert, erzählt und alle glauben das. Klassischer Fall ist im Übrigen tatsächlich sind die sozialen Berufe, die mit der akademischen Ausbildung in der akademischen Ausbildung stattgefunden haben. Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, gucken Sie hin, wo die in den Einkommen sitzen.
Das könnte man,
und in der Arbeitsplatzsicherheit etc.
Ja. Dann könnte man ja die Frage stellen, wieso ist das politisch, im Fall politisch im Sinne, dass wir Bürger dieses Denken übernommen haben, dann so erfolgreich gewesen, dass wir wohl selbstverständlich zumindest die breite Masse, den Reflex hat, man muss etwas messen können, damit es gut ist. Mhm. Das könnte man als Frage stellen, weil also ich hätte immer den Begriff von Politik, das sind wir alle. Und dann muss das was Erfolgreiches gewesen sein. Und ich würde auch umgekehrt fragen, was hat dazu beigetragen, dass Vogel möglicherweise erfolgreich gewesen ist, obwohl er ja eigentlich nur eine, für mich jetzt aus also wirklich ganz wenig Kenntnis, eine relativ geringe Zeit, kurze Zeit, im Sinne eines ja, schulpädagogischen Wirkens tätig war. Also da wäre ja tatsächlich die Frage von politischer Wirkung im Sinne Menschen mitzunehmen.
Also alle Fragen kann ich maximal in einem negativen Sinne des Ausdrucks spekulativ beantworten. Fangen wir bei einem leichteren an, warum Fröbel die Chance hatte. Also ich denke schon, dass wir historisch, ganz ähnlich wie bei Kindern, historisch offene Fenster haben. Zu den offenen Fenstern gehört, und das ist für die Wirksamkeit Fröbels gerade im Vorschulbereich ganz entscheidend, wir sind im Übergang in einer Phase gewesen, im Grunde von der Kleinstaaterei hin zur Etablierung eines Nationalstaats. Ich war nicht dabei, also Deutschland in Anführungszeichen, war in einer Zeit massiven sozialen und kulturellen Umbruchs, und das können wir uns gar nicht vorstellen, wie stark dieser Umbruch gewesen ist, weil der sozusagen auch regional hochgradig unterschiedlich ist. Wir haben eine Spannungsbreite zwischen 90% Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig und 10% im Protoindustriellen hin zu tatsächlich den Anfängen der großen Industrie. Also das ist wirklich eine Umbruchszeit, von der wir hier sprechen, eine Umbruchszeit, in der massive Auseinandersetzungen stattgefunden haben mit der Etablierung moderner Staatsformen. Also man muss sich ja überlegen, Fröbel beginnt, wenn Sie so wollen, zu wirken. Die Menschenerziehung wird da geschrieben in der Zeit der preußischen Reformzeit, wo sie den Versuch haben, in der Auseinandersetzung mit Napoleon, und zwar in all der Doppeldeutigkeit, die da drin besteht, also war ja kein Zufall, wenn Hegel sagt, Napoleon ist der Weltgeist, und wie er da in Jena einmarschiert, sagt Hegel, hat es wahrscheinlich wirklich gesagt, ich haue lieber ab, weil so viel Weltgeist will ich dann doch lieber nicht haben, das könnte man der Phänomenologie schaden. So, Napoleon war tatsächlich die Herausforderung gewesen, und die Frage, also ob man es schafft, ein Code Civil, ein bürgerliches Gesetzbuch sozusagen durchzusetzen und damit die Verhältnisse komplett zu verändern. Und im Hintergrund muss man auch noch dazu sagen, und Sie merken, es ist so viel Wirbel, dass ich es gar nicht mehr auf die Reihe kriege, im Hintergrund steht ja immer noch die Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution. Die hat die Leute bewegt, das ist also, der 11. September ist recht dagegen, auf Deutsch gesagt. Die sind nach Paris gereist, Humboldt mit Camper als seinem Lehrer, um sich Revolution anzuschauen und zu gucken, was passiert da. Und dann sind die zu Tode erschreckt, dass die Revolution ein wenig aus dem Ruder läuft, und da irgendwo halt ein paar Köpfe rumliegen, war alles nicht so ganz angenehm und schön, und beginne zu überlegen, kann man wirklich an tatsächlichen Buchzahlen feststellen, dass dann die Schriften von Burke, der ja als konservativ gilt gegen Revolution, für Evolution, dass die von den wirklich fortgeschrittenen Leuten und fortschrittlichen Leuten, die, wie Schleiermacher schreibt, ich begrüße die Revolution, aber sie wird mir aber leider auch ein bisschen unheimlich, wird der Burke gelesen. Und all das sind fünf Jahrzehnte, in denen es an allen Ecken und Enden wirklich kracht, nach Erfahrungen im Übrigen, die vorher gegangen sind. Und die Grunderfahrung, die Grundproblematik, die besteht, ist die, und das spiegelt sich bei Fröbel wieder, die Grunderfahrung ist die, wie kann eigentlich eine Gesellschaft funktionieren, wenn sie eigentlich eine Gesellschaft der freien Gleichen ist. Und ganz interessant ist, wir haben es ja verdrängt sozusagen, diese Signatur der Französischen Revolution, die ja wahrscheinlich sogar eher danach entstanden ist, hat ja ein drittes Element, die Fraternität. Das kann man als Sorge übersetzen. Die wussten sehr genau, eine Gesellschaft der freien Gleichen funktioniert nur, wenn wir so etwas entwickeln können, wie eine kollektive Sorge füreinander. Fraternität ist nicht bloß Brüderlichkeit, sondern das ist wirklich die Sorge umeinander, wie kriegen wir sozusagen basale Sozialverhältnisse her. Das ist die Fragestellung, also wir sind plötzlich Individuum, wir müssen uns selber steuern. Der Schleiermacher macht einen kleinen Text, der heißt die Monologen, in dem man eigentlich die ganze Zeit darüber nachdenkt, wie kriege ich es eigentlich hin? Ich bin jetzt so auf mich selber verwiesen, und das Monologische ist in dem Fall tatsächlich die Form der Selbstreflexion. Wie kriege ich das eigentlich hin, noch überhaupt so etwas wie ethische Maßstäbe zu entwickeln? Und er hat im zweiten Text geschrieben, das ist die Theorie des geselligen Betragens, wo er dann beschreibt, wie wir als Individuen uns selber steuern können. Wie funktioniert das? Und Sie kennen alle einen Autor, den man natürlich nur in der trivialisierten Form kennt, nämlich von Knigge. Was hat der von Knigge gemacht? Wir kennen das als Ratgeber, Lebensratgeber. Völliger Schwachsinn, das ist eine Analyse, eine mikrosoziologische Analyse, ein hinreißendes Buch, in dem beschrieben wird, wie in einer Gesellschaft, wo die Ranks and Files eben möglicherweise nicht mehr manifest sind, wie das eigentlich funktioniert, dass eben dann doch, ja, und das ist jetzt die dramatische Fragestellung, so etwas wie Gesellschaft existiert. Ja, der Kant schreibt ja nicht zufällig von der ungeselligen Geselligkeit, das ist sozusagen das ganze Drama, das da besteht, und das ist eigentlich die Fragestellung, die die Leute bewegt. Und dann kommen staatliche Ordnung oder nicht staatliche Ordnung. Der Humboldt schreibt, ja, Staat ist gut, prima, aber er sagt gleich, ich muss die Grenzen des Staates bestimmen. Wie kriege ich das hin? Da hängt dann der Bildungsbegriff dran. Freiheit hier sicherzustellen. Bildung garantiert mir die Freiheit. Ja, und wie kriege ich das hin? Und da ist der Humboldt zum Beispiel, auch das wird gar nicht so gern gesehen, eigentlich völlig klar, der sagt, auf der einen Seite ist es allgemeine Bildung, es ist die große Theorie der Weltaneignung, die er formuliert und die typischerweise Fragment bleibt. Und auf der anderen Seite beschreibt er sehr genau, wie eigentlich berufliche Bildung sichergestellt werden kann, wie ein Bildungsgeschehen ermöglicht werden kann, ohne die Prämissen von Bildung zu verletzen, die aber gleichwohl Spezialisierung bedeutet. Also das ist diese ganze Zeit, und dann muss man sich noch überlegen, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, gleichzeitig sind im Grunde zweimal die Erfahrung, also Schleiermacher und Hegel hatten nur einmal hatten den Vorteil, das nur einmal zu erleben, wie die Reaktion zuschlägt. Metternich, wie sozusagen alles verboten wird, der Schleiermacher beschreibt, wie er in seinen Vorlesungen die Spitzel sitzen hat, die alles notieren, und dann wird er ins Ministerium gerufen und gesagt, so geht's nicht, lieber Herr Schleiermacher. Und zum Glück hatte er so viel Support, würden wir heute sagen, dass man ihm mehr oder weniger Narrenfreiheit zugebilligt hat. Und bei Fröbel ist es nur, er erlebt dieses. Er erlebt dann auch tatsächlich die 48er-Revolution mit allem Drum und Dran und mit allen Scheußlichkeiten, und er erlebt dann am Ende, wie eigentlich sein Lebenswerk auch noch verboten wird. Aber wie gesagt, das sind so die offenen Fenster. Ja, und da passiert, da ist die Möglichkeit gegeben, dass tatsächlich etwas ganz, ganz Aufregendes passiert. Und es ist auch der Grund, jetzt bin ich tatsächlich sogar wieder beim Vortrag, ist auch der Grund, warum die Jungs zu diesem Zeitpunkt, das ist ja tatsächlich ein ganz eigenartiges Phänomen, so etwas wie allgemeine Pädagogiken entwickelt haben. Also wir haben ja von 1780, kommt ja so das erste Mal eine allgemeine Pädagogik, Versuch einer Pädagogik von Ernst Christian Trapp. Das ist der erste Anfang und dann haben wir ja eine Vielzahl von Versuchen sozusagen generell diese pädagogische Problematik zu beschreiben. Ich habe sie jetzt so ein bisschen sozialgeschichtlich geschrieben, sind die großen Entwürfe und interessant daran ist im Übrigen eins und das ist für unsere Diskussion nochmal wahrscheinlich eine irritierende Information, dass eigentlich all diese Versuche damit einhergehen, sozusagen das pädagogisch-professionelle zu schärfen und eher abzugrenzen gegenüber der Politik. Das ist ganz erstaunlich. Also auch die allgemeine Menschenerziehung oder die Menschenerziehung von Fröbel hat so einen ganz leichten Touch drin, oder nein, einen starken Touch zu sagen, hier, ich beschreibe das, was pädagogisch wichtig ist. Die politischen Fragestellungen halte ich ab. Schleiermacher hat das sozusagen nochmal zugespitzt, der sagt, Pädagogik und Politik sind beides Formen, die Welt zu gestalten, aber es sind zwei Sphären, die voneinander abzugrenzen sind, die sind einander aber koordiniert. So, jetzt.
Ja, also dieses Bild von dem offenen Fenster leuchtet mir sehr ein und wenn man so selbst über diese letzten Jahrzehnte zurück sich erinnert, ist es ja wirklich phänomenal, wie man plötzlich feststellte, da hat sie ein Fenster geöffnet, da konnte man plötzlich sehr wirkungsvoll tätig werden. Wäre mal schön, wenn wir analysieren würden, was waren die Faktoren, die tatsächlich zur Fensteröffnung geführt haben. Also ich erinnere mich insbesondere 68, 69, 70, im Jahr 70, glaube ich, 1970, kam der Strukturplan des Bildungswesens raus. Er war vorher vom Deutschen Bildungsrat, waren die entsprechenden Vorarbeiten geleistet worden. Und das war so ein Ereignis, was ganz zweifelsohne die Fenster geöffnet hat. Seit dem Ereignis wurde die forschungsliche Erziehung, die bis dahin im Schatten gelebt hat, ans Licht der Öffentlichkeit. Und das könnte man noch mit vielen anderen Ereignissen gut so nachsetzen. Für uns heute wäre doch wichtig, und mein Fröbel selbst war ja auch so ein Fenster öffnet. Und für uns wäre jetzt gerade bei dem Thema, dessen wir hier zusammen sind, wie kann es gelingen? Ich habe den Eindruck, es gibt eine Bewegung, ein Fenster scheint sich langsam zu öffnen, dass wir eine bestimmte Perspektive und bestimmte also Chancen, die in dem Gedankengut von Fröbel und seiner Weiterentwicklung sichtbar werden, die wir ja gestern wirklich in einer ganz exzellenten Weise nochmal vorgetragen bekommen haben. Was können wir heute ganz praktisch dazu beitragen, dass das Fenster noch weiter aufgeht und wir dann vielleicht wieder eine ganz spannende, aktuelle politische Phase des Vorwärtsbewegens bekommen?
Bevor Sie antworten, das ist wirklich eine spannende Frage. Die geht an alle, weil jetzt schon die Kaffeepause beginnt. Das heißt, die Fragestellung gehen alle weg, aber es ist die Antwort von Ihnen kurz darauf, dann gleichzeitig Ihr Schlusswort.
Genau,
und dann ist das Fenster ist nur kurz auf.
Also, nein, ich würde Ihnen zustimmen. Ich habe eigentlich auch tatsächlich das Gefühl, dass das Fenster sich aufmacht. Ein entscheidender Punkt wird politisch, glaube ich, sein, ob und wie weit es gelingt, von einem, und das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, von einem gegenwärtig dominierenden einer gegenwärtig dominierenden Arbeitsorientierung wegzukommen. Und da sehe ich momentan ein bisschen Probleme, gerade in der Auseinandersetzung über den Elementarbereich. Also wenn wir sozusagen arbeitende Mütter nur noch sehen, ohne darüber nachzufragen, was ist eigentlich, mit welcher Arbeit haben wir es zu tun? Es ist Lohnarbeit, es ist kapitalistisch geformte Lohnarbeit und müssen wir eigentlich nicht über etwas anderes nachdenken, also müssen wir nicht eine Debatte darüber führen, was, ich formuliere das mal so ein bisschen emphatisch, was ist ein gutes Leben, was ist ein gelingendes Leben, was ist uns eigentlich bedeutsam? Und ich denke, also Sie hatten das von dem trojanischen Pferd gesagt, was Max Liebke damals eingebracht hat. Also es besteht, glaube ich, tatsächlich viele Indizien weisen darauf hin, gegenwärtig im Rahmen dieser einer Auseinandersetzung über Bildung besteht, dass das trojanische Pferd da ist. Weil ich sage das jetzt mal so ein bisschen blöd, aber jetzt bin ich auch angestrengt, einfach. Für die Menschen ist Bildung in diesem Land offensichtlich ein unglaublicher Wert. Und ich habe das Gefühl, und ich stütze das darauf, dass ich vor zwei Wochen in einer Debatte war in Essen von jungen türkischen Mitbewohnern oder Bürgern oder wie sie es nennen wollen, initiiert. Das war so klasse. Das waren so intelligente, politisch ganz, ganz klar denkende junge Leute, die im pädagogischen Bereich tätig sind. Da passiert etwas, da passiert eine Veränderung. Da wird sozusagen die ich vorhin angesprochen habe, ich bin jetzt schon beim zweiten Tag sozusagen.
Ja, ich merke.
Die Instrumentalisierung und Verkürzung von Bildungsprozessen, dass die sozusagen von den Akteuren aufgebrochen wird. Also da bin ich tatsächlich optimistischer denn je. Oder
Wenn man sagen, lieber Professor Winkler, ganz herzlichen Dank.